Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. 8. Mai 1945, Kriegsende. In Deutschland setzt sich langsam über Jahrzehnte hinweg die Erkenntnis durch, dass das ein Tag der Befreiung ist. Damals, direkt nach 1945, haben das viele vermutlich anders gesehen, da war dieser Tag für die Mehrheit der Menschen, die nicht Opfer des NS-Terrors geworden sind, die nicht opponiert haben, wohl eher ein Tag der Niederlage, der Kapitulation eben. Will sagen, schon innerhalb eines Landes kann es unterschiedliche Sichtweisen geben. Was wir in Deutschland mehrheitlich aber lange Zeit kaum bedacht haben, ist die Tatsache, dass die Erinnerung an diesen Krieg, an seine Opfer, an diese massenhafte Ermordung von Zivilisten und Soldaten auch in den Ländern östlich von uns sehr vielschichtig ist und in Bewegung.
Die Haupttäter waren natürlich die SS und teilweise die Wehrmacht. Aber ukrainische Hilfspolizisten haben eben die Menschen zu ihrem Erschießungsort gebracht, haben die Menschen verraten. Und diese Rolle, diese Mitarbeit wird sehr stark tabuisiert, weil es nicht hereinpasst in diese gerade in der Westukraine präsente Erfahrung, man sei Opfer zweier Diktaturen gewesen. Auschwitz wurde von der Roten Armee befreit. Für die jüdische Erinnerung ist der Einmarsch der Roten Armee eine Befreiung und nicht der Beginn einer zweiten Besatzung. Vielmehr kann man unter Putin dann immer mehr ein Revival sowjetischer Narrative sehen, wieder diese starke Betonung von Heldentum, von Sieg.
Welche Erinnerungen sind erwünscht, welche werden verdrängt und überschrieben und wie entwickelt sich Erinnerung überhaupt? Darum geht es in dem Vortrag der Osteuropa-Historikerin Franziska Davis. Zusammen mit einer Kollegin ist sie zu den Tatorten des Zweiten Weltkrieges gereist, in Polen, in der Ukraine und in Russland. Und gemeinsam haben sie daraufhin das Sachbuch »Offene Wunden Osteuropas« geschrieben und veröffentlicht. In ihrem Vortrag kann die Historikerin darum auch immer wieder Beschreibungen dieser Orte bzw. dieser ausgelöschten Orte einflechten. Franziska Davis ist seit 2016 akademische Rätin auf Zeit am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte am historischen Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit dem Angriff auf die Ukraine nimmt sie nicht nur, aber zum Beispiel auch auf Twitter kremlnahe Positionen im Hinblick auf diesen Krieg auseinander. Ihren Vortrag mit dem Titel Deutungskämpfe – Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg in der Ukraine und Russland hat sie auf Einladung der Universität Tübingen gehalten im Rahmen der Vorlesungsreihe Brennpunkt Ukraine – Geschichte, Kultur und Politik einer europäischen Nation. Sie hat ihn am 25. Januar 2023 vorgetragen und dabei spannt sie zu Beginn einen weiten Bogen.
Das heißt, ich habe jetzt eine nicht so ganz einfache Aufgabe vor mir, weil ich einerseits Ihnen einen Überblick geben möchte über die Ereignisgeschichte, die ja auch sehr kompliziert ist und vielleicht nicht allen in ihrer Gänze bekannt ist, aber gleichzeitig einen Blick werfen auf die Erinnerung in den Staaten der unabhängigen Ukraine in Russland nach 1991, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Das ist eben auch ein Thema, was Katja Nachotina und mich sehr beschäftigt hat in dem Buch, wo wir auch versucht haben, Ereignisgeschichte mit Erinnerungsgeschichte und Reiseeindrücken an Orte des Vernichtungskrieges zu verbinden. Beim Schreiben des Vortrages habe ich dann aber gemerkt, ich kann auch nicht einfach von der Ereignisgeschichte des Zweiten Weltkriegs im östlichen Europa auf das Jahr 1991 springen. Insofern ist das Ganze jetzt ein Vortrag geworden, der die Ereignisgeschichte in den Blick nimmt, die sowjetische Zeit und dann die Entwicklungen ab 1991. Der Zweite Weltkrieg begann in unserer Erinnerung 1939 mit dem Überfall NS-Deutschlands auf Polen am 1. September. In der Erinnerung Ostmitteleuropas, ganz besonders Polens und den baltischen Staaten, beginnt er auch im Jahr 1939 beziehungsweise in den baltischen Staaten 1940, aber eben nicht nur mit dem deutschen Angriff. Was Sie hier sehen, ist die geplante Aufteilung Mitteleuropas zwischen NS-Deutschland und der stalinistischen Sowjetunion so festgelegt am 23. August 1939 im sogenannten Hitler-Stalin-Pakt, der geschlossen wurde zwischen den beiden Diktaturen und die tatsächlichen territorialen Änderungen zwischen 1939 und 40. Zwei Wochen nach dem deutschen Überfall auf Polen, etwa zwei Wochen, besetzte die Sowjetunion im Einklang mit diesem Pakt Ostpolen. Und das heißt, Polen war ab 1939 geteilt in eine sowjetische Besatzungszone und in eine deutsche Besatzungszone. Und diese Erfahrung ist ganz prägend für die ostmitteleuropäische, wenn ich ostmitteleuropäisch sage, denke ich meistens an Polen und die baltischen Staaten in dem Fall, Perspektive auf, auch Erinnerungsperspektive auf den Zweiten Weltkrieg, nämlich, dass man Opfer war von zwei Diktaturen. In dem Film Katyn, der auch ein sowjetisches Massenverbrechen auf polnischem Boden behandelt, nämlich die Erschießung von etwa 22.000 vor allem polnischen Offizieren durch den sowjetischen NKWD, den Inlandsgeheimdienst 1940. Dieser Film von Andrzej Wajda, dem wohl bekanntesten polnischen Regisseur, versinnbildlich dieses polnische Schicksal zu Beginn des Films, als sich Flüchtlinge aus den beiden besetzten Gebieten auf einer Brücke treffen und in die jeweils anders okkupierte Zone fliehen wollen und es aber da eben unterschiedliche Vorstellungen gibt, wo man denn nun überleben kann. Das ist eine Perspektive, die etwas unterbelichtet ist im deutschen Erinnern. Darauf will ich jetzt aber nicht so stark eingehen, sondern eben auf die Erinnerung in der Ukraine und in Russland. Versinnbildlicht wird das Ganze auch durch eine gemeinsame Siegesparade in Brest am 22.09.1939, wo Wehrmacht und Rote Armee gemeinsam diesen Sieg über Polen gefeiert haben. Für unser Thema ist das relevant, weil die Westukraine, die heutige Westukraine, zu diesem Zeitpunkt Teil des polnischen Staates war. Es hatte Versuche gegeben, 1918 mit dem Zerfall der Habsburger Monarchie auch in Ostgalizien, also die heutige Westukraine mit Lviv als Zentrum, einen unabhängigen ukrainischen Staat zu gründen, die gescheitert sind an der polnischen Armee. Also die Westukraine wurde Teil des polnischen Staates. Was das heißt, wie ist die Erfahrung in der Westukraine dieses Krieges, Westukraine-Ostpolen? Sie wird von Stalin in die belarussische und die ukrainischen Sowjetrepubliken integriert. Und interessant ist auch für unsere heutige Perspektive, wie dieser Einmarsch legitimiert wird von Stalin. Er wird nämlich legitimiert mit dem Schutzauftrag der Sowjetunion gegenüber der belarussischen und ukrainischen Minderheit in Polen. Also die Sowjetunion erhebt hier den Anspruch, sie würde die Minderheiten vor den Ausbeutungen, vor der Unterdrückung des polnischen Staates beschützen. Wenn wir uns anschauen, was dann in diesen besetzten Gebieten passiert, können wir das am Beispiel Lviws zum Beispiel sehen. Also sie haben eine gewaltsame Sowjetisierung und auch Depolonisierung und dafür Ukrainisierung des öffentlichen Raums. Das schlägt sich nieder in Straßennamen, in dem Entfernen von polnischen Denkmälern und natürlich auch in dem Austausch der Eliten, der polnischen Eliten. Es sind meistens ethnische Polen und natürlich im stalinistischen Terror gegen die gesamte Bevölkerung. Die Westukraine ist zu diesem Zeitpunkt ein Ostpolen-Westukraine ist zu diesem Zeitpunkt ein multiethnisches, multireligiöser Raum, so wie der gesamte polnische Staat der Zwischenkriegszeit eben ein sehr heterogenes Land, ein sehr heterogener Staat ist, auch wenn sich die polnische Elite diesen Staat als polnischen Nationalstaat vorstellt. Und die wichtigsten Bevölkerungsgruppen, es gibt noch viele andere in der Westukraine, sind eben die Polen natürlich und Polinnen, aber auch die Ukrainerinnen und Ukrainer und die jüdische Bevölkerung. Es spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Von dem sowjetischen Terror, von dem stalinistischen Terror sind alle drei Gruppen betroffen, aber überproportional vertreten sind die Polinnen und Polen, weil sie eben als das Rückgrat des bourgeoisen Staates gelten, den man auch als Keimzelle des Widerstands. Aber unter den Ukrainern und den jüdischen Menschen haben sie genauso Verfolgung, Massendeportationen, Erschießungen, Inhaftierungen. Diese Erfahrung ist ganz wichtig, um dann zu verstehen, was danach passiert und auch für die Erinnerungskultur in der heutigen Ukraine zu verstehen, dass nämlich für die heutige Zentral- und Ostukraine der Krieg am 22. Juni 1941 beginnt mit dem deutschen Überfall auf den einstigen Bündnispartner Sowjetunion Und dieser Krieg, das werden Sie alle wissen, ist schon von vornherein, also vor dem Angriff. Es ist in dem Sinne keine Eskalationsspirale, auch wenn die Gewalt sicher noch mal weiter eskaliert. Aber er ist von vornherein geplant als Vernichtungs- und Ausbeutungskrieg. Es geht um die Ausrottung des sogenannten jüdischen Bolschewismus, dieses Feindbild. Bolschewismus und Antisemitismus ist in der NS-Propaganda untrennbar miteinander verbunden. Es geht um einen Hungerplan für die nicht-jüdische Bevölkerung beziehungsweise die Nichtrücksichtnahme auf die sogenannten unnötigen Esser. Die Versklavung großer Teile der Bevölkerung ist geplant, Vertreibungen, und das alles wird legitimiert mit der Notwendigkeit, Lebensraum im Osten zu schaffen. Zitat. Diese verbrecherischen Befehle, dieser verbrecherische Plan wird eben auch von Beginn an von der Wehrmachtsführung mitgetragen, und es gibt eine perfide Arbeitsteilung, kann man sagen, zwischen Wehrmacht und SS. Die Wehrmacht rückt in einen Ort ein, nimmt ihn militärisch ein, und die SS-Einsatzgruppen rücken nach, um die jüdische Bevölkerung und alle anderen, die sie als unwertes Leben sehen, gezielt zu ermorden. Wenn wir uns jetzt das nochmal ansehen, wie es dann im Verlauf des Zweiten Weltkriegs sich entwickelt, wo findet eigentlich dieser Vernichtungskrieg auf sowjetischem Boden statt? So können Sie an dieser Karte erkennen, dass die Belarus und die heutige Ukraine eigentlich komplett von Deutschland besetzt waren, aber ein Teil der Ukraine allerdings, die Südukraine, Odessa als Zentrum, von dem rumänischen Bündnispartner besetzt waren. Galizien, also eigentlich Ostgalizien, wird Teil des Generalgouvernements von Hans Frank, der eben für die Besatzung in Polen die zentrale Figur ist. Der Gouverneur von Galizien wird Horst Wächter, der sich nach dem Krieg versucht abzusetzen über die sogenannte Rattenlinie. Darüber gibt es ein ganz faszinierendes Buch von dem britischen Juristen Philip Sands, das ich sehr empfehlen kann. Dann gibt es noch das Reichskommissariat Ukraine unter dem Nationalsozialisten Erich Koch. Also man kann sagen, dieser Vernichtungskrieg findet auf dem Territorium der heutigen Ukraine, Belarus und natürlich Westrussland statt. Auch Litauen, also das Baltikum, ist besetzt, aber ich konzentriere mich jetzt auf diese Schauplätze, die schon vor dem Hitler-Stalin-Pakt Teil der Sowjetunion waren, beziehungsweise zusätzlich noch auf die Westukraine. Das macht natürlich auch diese Regionen zu Hauptschauplätzen des Holocaust. Jetzt muss ich wahrscheinlich eine Content Warning, heißt das, glaube ich, aussprechen. Sie werden jetzt auch wirklich schlimme Bilder sehen. Und zwar im Zuge des Herrschaftswechsels sozusagen zwischen der abziehenden Roten Armee und der einmarschierenden Wehrmacht im Sommer 1941. Im Kontext dieses deutsch-sowjetischen Herrschaftswechsels gab es eigentlich in ganz Ostmitteleuropa, eben auch in der Westukraine, also überall dort, wo dieser Herrschaftswechsel stattgefunden hat, an vielen, vielen Orten eine antijüdische Pogromwelle in vielen Regionen, auch eben in der Westukraine. Im deutsch besetzten Ostgalizien kommt der Historiker Karl Struve, der dazu ein Standardwerk geschrieben hat, auf über 7.295 und 11.309 Todesopfer. Was ist der Kontext dieser Gewalt? Ein Beispiel ist Lviv selber, das Zentrum eigentlich Ostgaliziens. Und man kann in gewisser Weise ein Muster erkennen. Es ist auch, wenn es auch nicht in allen Städten und Orten genau gleich ist. Aber oft geht dem Abzug der Roten Armee die Ermordung von sowjetischen Gefangenen voraus. In den städtischen Gefängnissen eben durch den Inlandsgeheimdienst. Und das wird in der Propaganda, dem sogenannten jüdischen Bolschewismus, angelastet. Der Historiker, der bekannte Historiker Timothy Snyder, reduziert die Gründe für diesen Gewaltausbruch eigentlich auf diesen deutsch-sowjetischen Herrschaftswechsel. Und die Tatsache, dass es genau in diesen Regionen vor allem stattfindet, ist natürlich ein starkes Argument dafür, dass das wirklich auch ein zentraler Faktor ist. Zugleich dürfen wir natürlich auch den Vorkriegsantisemitismus bzw. den Zwischenkriegsantisemitismus, den polnischen Antisemitismus, den ukrainischen Antisemitismus als Faktor nicht vergessen. Gerade Lviv, gerade die Westukraine, wird in den Jahren der Zwischenkriegszeit zu einer Hochburg, ja, eines radikalen ukrainischen Nationalismus, der faschistische Züge aufweist und eben sich auch durch seinen Antisemitismus auszeichnet. Und diese Misshandlung und Erniedrigung und Ermordung der jüdischen Stadtbevölkerung wird zu einem öffentlichen Schauspiel, an dem sich eben die lokale Bevölkerung und im Falle Lviv ganz besonders auch ukrainische Nationalisten dran beteiligen. Auch wenn die eigentliche Ermordung sehr oft dann doch von der SS, von den SS-Truppen durchgeführt wird, aber sie werden von diesen Nationalisten eben an die Erschießungsorte gebracht. Das ist auch dieser Sommer 1941, beziehungsweise die wenigen Monate im Sommer 1941 sind auch die kurze Periode einer wirklich institutionellen Zusammenarbeit zwischen ukrainischen Nationalisten, die sich in der Organisation ukrainischer Nationalisten organisieren, weil eben es nicht nur eine sozusagen ideologische Verwandtschaft gibt zwischen NS-Deutschland und dem radikalen ukrainischen integralen Nationalismus, sondern ukrainische Nationalisten hoffen auch darauf, mit Hilfe von NS-Deutschland einen eigenständigen ukrainischen Staat errichten zu können. Jaroslav Stetsko ruft im Sommer 1941 in Lviv einen solchen Staat aus. Es zeigt sich aber relativ schnell, dass Deutschland daran absolut kein Interesse hat und es werden eben auch Führer der OUN, der Organisation ukrainischer Nationalisten, verhaftet und inhaftiert. Die Bevölkerung von Lviv und auch viele überhaupt Jüdinnen und Juden in der Westukraine werden im Vernichtungslager Belzec im Zuge der sogenannten Aktion Reinhard ermordet. In diesem Lager sterben insgesamt über 400.000 Menschen, ein reines Vernichtungslager. Aber wenn wir uns das sowjetische Territorium insgesamt anschauen, dann sehen wir, dass hier eine andere Tötungsform typischer ist, die auch im deutschen Gedächtnis nicht so präsent ist wie die industrielle Massenvernichtung im Vernichtungslager. Es ist ja kein Zufall, dass Auschwitz das Symbol ist für den Holocaust, eben die Massenvernichtung in einem Lager, nicht aber der sogenannte Holocaust bei Bollitz, für den haben wir eigentlich kein Äquivalent im deutschen Gedächtnis, vielleicht noch am ehesten Babyn Jar, aber aus der Erfahrung an der Universität, also wenn ich die Studierenden frage, ob sie Babyn Jar kennen, haben sie vielleicht schon mal gehört, mit etwas Glück wissen sie, wo es liegt, aber dafür, dass es die größte Erschießungsstätte sowjetischer Jüdinnen und Juden im Vernichtungskrieg war, ist es doch noch, selbst dieser bekannteste Ort, relativ unbekannt. Man geht davon aus, dass etwa von den etwa 6 Millionen Opfer des Holocaust etwa 2 Millionen aus der Sowjetunion stammen und circa 1 Million von ihnen stammten aus der Ukraine. Gleichzeitig ist Babyn Jar auch ein Beispiel dafür, dass zwar die SS federführend war, dass aber die Wehrmacht oft beteiligt war direkt an diesen Verbrechen, dass sie mitgetragen, mitgeplant, Babyn Jar ist ein Beispiel, und mitorganisiert hat. Und einer der vielen Gründe, warum diese Verbrechen in Deutschland weniger präsent sind, ist natürlich auch, dass es dem Mythos der sauberen Wehrmacht entgegensteht. Die Ermordungen in Vernichtungslagern, in Konzentrationslagern kann man reduzieren auf die tatsächlichen verbrecherischen Typen von SS, auf die Radikalen, auf die Extremisten, die echten Nationalsozialisten. Beim Holocaust bei Bullets funktioniert das nicht. Babyn Jar ist ein Beispiel. Kurz nach der Einnahme von Kiew 1941 planten Wehrmacht und die Einsatzgruppe C diesen Massenmord gemeinsam. Der General Walter von Reichenau, der Kiew eingenommen, unter seiner Führung wurde Kiew eingenommen, war ein überzeugter Nationalsozialist, der den, Zitat, Kampf gegen den jüdischen Bolschewismus als Aufgabe des deutschen Soldates sah und auch an anderen Verbrechen beteiligt war. In Babyn Jar wurden am 29. und 30. September fast die gesamte jüdische Bevölkerung Kiews ermordet durch Erschießungen. Die Erschießungen selber hat die SS durchgeführt. Geplant war es, wie gesagt, gemeinsam mit der Wehrmacht. Die Wehrmacht hat auch logistische Zuarbeit geleistet und lokale Helfer unterstützten die Wehrmacht dabei, die jüdischen Menschen zu identifizieren. Das ist jetzt ein weiteres der schrecklichen Bilder, die diesen Holocaust bei Bullets illustrieren. In der Schlucht von Babyn Jar sehen Sie hier eigentlich nur die den Ort nach den eigentlichen Ermordungen. Hier sehen Sie eines der berühmtesten Fotos von Massenerschießungen auf sowjetischem Boden in der Stadt, ukrainischen Stadt Vinnytsia, wo Sie eben diese Situation sehr genau sehen. Die Menschen werden an den Erschießungsgrab geführt und dort erschossen und fallen auf die bereits ermordeten Menschen. Und teilweise sind sie auch nicht tot und die Mörder laufen dann über diese Leichenberge und versuchen, die noch Überlebenden zu finden und zu erschießen. Ein weiterer Grund ist natürlich auch für die Nichterinnerung, darauf komme ich noch zu sprechen, dass wir kaum Zeugnisse haben. Während in Lagern wie Auschwitz sich so, weil es ja nicht ein reines Vernichtungslager war, noch so etwas wie ein Lageralltag gab, weil dort auch europäische Intellektuelle wie Primor Levi waren, die darüber geschrieben haben, sind auch einfach die Selbstzeugnisse von uns, die bekannter sind, präsenter. Aber dieser Krieg in der Sowjetunion, gegen die Sowjetunion auf sowjetischem Boden, war eben nicht nur gegen die jüdische Bevölkerung gerichtet. Auch Hungerpolitik war Teil der Besatzung. Ich hatte schon im Vorfeld gesagt, die sowjetischen nichtjüdischen Bürgerinnen und Bürger galten als, Zitat, unnötige Esser, deren Tod mit eingeplant wurde. Aber es gab eben auch gezielte Hungerpolitik. Das berühmteste Beispiel ist natürlich die Blockade von Leningrad, wo es wirklich gezielt darum ging, die Stadt auszuhungern, die sogenannte Wiege des Bolschewismus, des jüdischen Bolschewismus auszuhungern und die Menschen zu ermorden, letztlich durch Hunger. Und auch hier natürlich ein ganz zentrales Beispiel für die Beteiligung der Wehrmacht an diesen Massenverbrechen. Schätzungen zufolge starben bis zu 7 Millionen Menschen in der Sowjetunion an Hunger während dieser deutschen Besatzung. Zwangsarbeit, ein anderes Thema, das auch nicht sehr präsent ist in dem deutschen Erinnern. Auch hier ist die Sowjetukraine ein wichtiger Ort. Bis zu 2 Millionen Menschen wurden aus der Ukraine zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt, teilweise also auch innerhalb der besetzten Gebiete zur Zwangsarbeit gezwungen. Das ging einher mit entwürdigenden Prozeduren, mit der Marginalisierung dann in Deutschland. Sie waren rechtlos und ihren Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen hilflos ausgeliefert. Wenn sie diese Tortur überlebten und in die Sowjetunion zurückkehrten, wurden sie auch oft beschuldigt der Kollaboration. Also dieser Vorwurf, wenn du überlebt hast, dann kannst du nur kollaboriert haben. Das heißt, es gab eine erneute, nicht nur Stigmatisierung, sondern auch viele von ihnen wurden zu Lagerhaft verurteilt, gesellschaftlich geächtet. Also diese Menschen sind als Opfer zweier Diktaturen beschrieben worden. Auch hier hat sehr spät eine Entscheidung der Bundesregierung stattgefunden, diese Menschen zu entschädigen. Die ausgezahlten Gelder sind eher bescheiden und es ist auch ein sehr aufwendiger bürokratischer Prozess, der es den Opfern teilweise sehr schwierig macht, nachzuweisen, dass sie wirklich Zwangsarbeiter oder Zwangsarbeiterinnen in Deutschland waren oder von den Deutschen zur Zwangsarbeit gezwungen wurden. Ein anderes Thema, was ebenfalls nicht sehr präsent ist in der deutschen Erinnerung, ist die sogenannte Partisanenbekämpfung und die sogenannten Feuerdörfer. Gerade in der zweiten Hälfte des Krieges, als sich das deutsche Kriegsglück zu drehen scheint, gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen Antisemitismus und der Bekämpfung von tatsächlichen oder vermeintlichen Partisanen. Es finden sich sowjetische Bürger, aber auch Bürgerinnen zusammen, um in Partisanenverbänden gegen die Deutschen zu kämpfen, wobei es auch nicht-sowjetische Partisanenverbände gibt. Aber hunderte solcher sogenannten Feuerdörfer in der Ukraine und Belarus und Westrussland gab es. Diese Feuerdörfer waren Dörfer, die oft als Racheaktionen für die Partisanenbekämpfung eigentlich dem ausgelöscht wurden. Also wirklich, die Bewohner wurden alle Bewohner wurden ermordet und dann die Gehöfte niedergebrannt, oft auch mit keinen oder nur wenigen, sehr wenigen Überlebenden. Ich komme später in dem Vortrag nochmal auf Erinnerungsformen an diese Dörfer zurück. Allein in der Ukraine gibt es 670 solcher Dörfer. Auch hier ist das größte Feuerdorf sozusagen im Grunde genommen in Deutschland unbekannt, das Dorf Kojukivka. In unserem Buch steht noch, es habe keinen deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag. Das hat sich inzwischen geändert. Aber Sie sehen, es ist eine Entwicklung letztlich der letzten Monate, wo auch innerhalb von 2 Tagen eigentlich alle der 6.700 Menschen, die dort gelebt haben, ermordet wurden und das Dorf vollständig niedergebrannt wurden. Vielleicht noch am bekanntesten, aber wiederum würde ich auch sagen, hier kaum bekannt, ist das belarussische Dorf Khatyn als Symbol für diese Feuerdörfer, weil eben auch Belarus ein ganz massiv betroffenes Land war von diesem Vernichtungskrieg. Fast ein Viertel der Bevölkerung von Belarus wurde ermordet. Mit dem Kriegsende waren außerdem Abermillionen obdachlos geworden, von den traumatisierten und verletzten Menschen ganz zu schweigen. Hier sehen Sie die 1969 eröffnete Gedenkstätte für das verbrannte Dorf. Weiter geht es mit an dieser langen Liste von Verbrechen mit der Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener, die anders behandelt wurden als die Kriegsgefangenen aus westlichen Ländern. Insgesamt geht man davon aus, dass in deutscher Gefangenschaft etwa 3,5 Millionen Kriegsgefangene aus der Sowjetunion starben. Und auch hier stammten viele nicht nur aus Russland, sondern auch aus der Ukraine und Belarus. Und natürlich aber auch aus allen Sowjetrepubliken der Sowjetunion, also auch kasachische Soldaten zum Beispiel, haben in der Roten Armee gekämpft. Das waren teilweise wirklich ganz gezielte Ermordungen, aber auch einfach die Ermordung durch die schlechte Behandlung, Aushungerung, Seuchen, durch die katastrophalen Bedingungen in den Lagern. Und auch hier beginnen sehr spät erst überhaupt eine Kompensation an die Überlebenden. 2015 und im letzten Oktober, glaube ich, etwa war es, hat Finanzminister Christian Lindner angekündigt, dass er die sparen will bei den Auszahlungen an die Opfer des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion. Und das hat auch jetzt, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, nicht wirklich für großen Protest gesorgt. Daran kann man also auch sehen, wie gering eigentlich der Stellenwert immer noch ist, diese Opfer wirklich zu entschädigen. Jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema, und zwar zu der Erinnerung an diesen Krieg. Also wir haben einen Krieg, der endet mit 27 Millionen Toten, 27 Millionen sowjetische Opfer. Und die meisten davon, das ist auch sehr wichtig zu betonen, Zivilistinnen und Zivilisten. Und auch, und die Ukraine, die deutsch besetzte Sowjetukraine, ist dafür ein Beispiel, diese Menschen sterben auch nicht mehrheitlich während der Kriegshandlungen, sondern während der Besatzung. Das ist eine weitere Leerstelle, wo ich gerade heute finde, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, in der Ukraine sterben mehr Menschen während der deutschen Besatzung als während der militärischen Auseinandersetzungen. Das Gleiche gilt übrigens für Polen, das sich, wie Sie wissen, sehr früh ergeben hat. Und 1945, die Zahlen sind schwer genau zu rekonstruieren, aber waren etwa 6 Millionen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der Zweiten Polnischen Republik ermordet. Das heißt, Besatzungen durch verbrecherische Regime setzen das Morden fort. Das ist für die heutige Diskussion etwas, was man sich immer wieder vor Augen führen muss. Unmittelbar nach Kriegs, oder eigentlich schon im Krieg 1944 in Kharkiv, beginnen schon erste Aufarbeitungen der deutschen Kriegsverbrechen auf sowjetischem Boden. Und diese Kriegsverbrecherprozesse habe ich deswegen erwähnt, weil hier in dieser frühen Zeit, hier haben Sie ein Bild von dem Kiewer Prozess von 1945, wo eine der ganz wenigen Überlebenden von Babyn Yar aussagt, Dina Pronicheva. Sie können sich das auch ansehen bei YouTube, der ukrainische Regisseur Serhei Loznitsa hat darüber einen Film gemacht. Diese Prozesse erwähne ich deswegen, weil wenn man die Berichte über diese Prozesse liest, da noch sehr explizit davon die Rede ist, Kiew ist ein Beispiel, Riga wäre ein anderes, dass hier die jüdische Bevölkerung ermordet wurde. Und auch in der Berichterstattung lesen Sie das. Hier wurden jüdische Menschen gezielt ermordet. Aber relativ schnell setzt eine Tabuisierung dieser jüdischen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs ein, des Holocaust. Zu den Gründen werde ich später noch etwas sagen. Und zugleich wird ein bestimmtes erinnerungspolitisches Narrativ von Stalin selbst vorgegeben. Bei einem Toast, bei einem Bankett im Mai 1945 sagt er, es war das russische Volk, das sozusagen diesen Sieg angeführt hat, das die anderen Völker zum Sieg geführt hat. Warum wird der Holocaust tabuisiert? Das hat unterschiedliche Gründe. Einmal widerspricht es natürlich auch dieser Hierarchie, also diese besondere Erfahrung der jüdischen Bevölkerung, dass wirklich jeder letzte jüdische Mensch ermordet werden sollte. Also selbst wenn eine Stadt noch relativ spät im Krieg zuerst von der Sowjetunion, von der Roten Armee eingenommen wurde und die Deutschen wieder einrückten, Butschatsch ist ein Beispiel in der Westukraine, wurden selbst die letzten Überlebenden, die sich da aus ihren Verstecken gewagt hatten, ermordet. Also es war wirklich die totale Auslöschung eines Volkes. Wassili Grossmann, der sowjetische Schriftsteller, hat das auch sehr früh erkannt in einem Text Ukraine ohne Juden, ein Schlüsseltext für mich des Holocaust in der Sowjetunion. Hier ist wirklich ein Volk ermordet worden, ein ganzes Volk. Das spielt eine Rolle. Die Hierarchie der Sowjetvölker spielt eine Rolle. Es spielt auch eine Rolle, dass die jüdische Erfahrung, die Opferrolle, das Ausgeliefertsein, das sich nicht wehren können, nicht hineinpasst in die sowjetische Erzählung von Heroismus, Widerstand und Sieg. Ein weiterer ganz zentraler Faktor ist aber Stalins Antisemitismus. Also schon kurz nach Kriegsende wird das jüdische antifaschistische Komitee aufgelöst. Viele seiner Mitglieder fallen dann in der sogenannten Ärzteverschwörung, als Stalin vor allem jüdische Ärzte beschuldigt, ihm nach dem Leben zu trachten, auch ermordet. Und das Schwarzbuch von unter anderem eben Wassili Grossmann, aber auch Ilja Ehrenburg, das eben diese Ermordung dokumentieren sollte, wird nicht veröffentlicht. Es wird verhindert und kann auch erst nach dem Ende der Sowjetunion erscheinen. Vielmehr ist die sozusagen offizielle Erzählung die Erzählung des Widerstands und des Heldentums und des letztlichen Sieges. Und diese Erzählung, auch wenn es sozusagen lokale Beispiele gibt, wo trotzdem es den Menschen gelang, auch andere Erzählungen auch durch private Denkmäler eben irgendwie am Leben zu erhalten, prägt aber erstmal ganz stark die sowjetische Gesellschaft. Und das wird eigentlich erst in der sogenannten Tauwetterperiode unter Nikita Khrushchev anders, weil es dann nämlich neue Möglichkeiten gibt des Sprechens über diesen Krieg, der eben auch Verlust, Leiden, Trauer, Hilflosigkeit bedeutet hat. Ein bekanntes Beispiel ist das Blockadebuch, das Aleš Adamovič und Daniil Granin herausgegeben haben. Und sie haben da eben gesammelt die Erfahrungen von Menschen, die diese Leningrader Blockade erlebt haben, die traumatisiert waren, die sich daran erinnert haben, wie sie das geliebte Haustier getötet haben, um zu überleben. Also überhaupt diese Erfahrung des Traumas wird überhaupt aussprechbar. Und das steht natürlich im Gegensatz zu den offiziellen Erzählungen von Heldentum und Sieg. Diese sowjetische Erzählung geht natürlich nie weg. Also wenn Sie sich die Denkmäler anschauen, die auch sehr monumental sind, die Heldenerzählungen verschwinden nicht. Aber man kann schon sagen, dass es eben möglich ist, andere Erzählungen auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich nenne jetzt nur zwei bekannte Beispiele. Ich aus dem Feuerdorf, auch von dem schon genannten Aleš Adamovič, ein Lehrer übrigens von Svetlana Alexejewitsch, er kommt auch aus Belarus. Er ist hier in diese Feuerdörfer eben gegangen und hat versucht, Überlebende zu finden. Und das ist ein ganz wichtiges Buch, weil sie kaum Überlebenserzählungen haben von diesen Menschen. Das sind Bauerinnen und Bäuerinnen gewesen. Die haben nicht, also über das Blockadebuch kann man eben auch sagen, hier spricht die Stadtintelligenz, ja. Diejenigen, die schreiben, die Tagebuch schreiben, die reflektieren, die auch über den eigenen Hunger reflektieren. In diesem Buch ist es eine ganz andere Sprache und überhaupt erstmal wird Menschen ein Medium gegeben, über diese Erfahrungen zu sprechen. Das ist dann auch die Grundlage für einen sehr wichtigen Film, Geh und Sieh, 1985 veröffentlicht, die Kinos gekommen, wie auch immer. Dieser Film, da geht es auch um die sogenannten Feuerdörfer, ist eben auch ein Beispiel dafür. Und es ist bis heute, würde ich sagen, einer der wichtigsten Filme über den Zweiten Weltkrieg. Bei dem Ich aus dem Feuerdorf möchte ich noch da kurz dazu sagen, es liegt bis heute nicht in deutscher Übersetzung vor. Jetzt möchte ich aber nochmal an dem Beispiel von Babyn Jar deutlich machen, dass diese Freiräume auch dann doch, zumindest in einem gewissen Rahmen, auch die Erinnerung an den Holocaust ermöglichten. Und zwar das prominenteste Beispiel ist wirklich tatsächlich Babyn Jar. Und interessanterweise ist es erstmal ein nicht-jüdischer Schriftsteller, Jewgeni Jewtuschenko, der mit seinem Gedicht 1961 Babyn Jar eine neue Periode, kann man glaube ich sagen, einleitet in der Erinnerung an Babyn Jar. Und ich zitiere, über Babyn Jar, da steht keinerlei denkbar. Ein schroffer Hang, da eine unbehauene Grabstein. Ich flehe die Pogrombrüder an, ich flehe, umsonst. Hau den Juden, rette Russland. Ein einziger Schrei ohne Stimme. Über tausend und aber, tausende Begrabene hin. Jeder hier erschossene Greis, ich. Jedes hier erschossene Kind, ich. Und wenn Sie sich selbst nur diesen kleinen Ausschnitt anschauen, sehen Sie da eine ganze Menge von Themen. Also einmal, das ist auch der erste Satz des Gedichtes, die Anklage des Nichterinnerns. Hier steht kein Denkmal trotz der Ungeheuerlichkeit, die hier passiert ist. Dann die Pogrombrüder, die angeflohen werden. Eine Anspielung auf die Pogrome auch im Russischen Reich, schon zur Zarenzeit möglicherweise auch eine Anspielung auf die Gewalt aus der Lokalbevölkerung während des Krieges und dann eben der Versuch, diese unglaubliche Dimension des Verbrechens klarzumachen. Tausende, Greis, Kinder, alle. Und Babinyan ist dann auch der Ort, der sich zu einem wichtigen Ort entwickelt, weil es eine Nichterinnerung und gleichzeitig dann doch eine Erinnerung ist. Es ist schon unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, versammeln sich zu dem Jahrestag der Erschießungen da tatsächlich oft Familien, die dort ihre Freunde, ihre Verwandten verloren haben. Aber es ist zum 25. Jahrestag des Verbrechens am 29. September 1966, wo eine wirklich größere Veranstaltung Veranstaltung ist das falsche Wort, weil es nicht genehmigt ist. Die Menschen gehen einfach hin und es gehen eben auch nicht nur Jüdinnen und Juden hin, sondern es gehen auch andere hin. Die ukrainische Dissidenten wie Ivan Dzyuba gehen hin, um Loyalität, Solidarität vielmehr zu zeigen, um aber auch deutlich zu machen, er hält dann dort eine Rede, dass es auch die Aufgabe der Ukrainer sei, diesen Ort zu erinnern, an das Schicksal der jüdischen Bevölkerung zu erinnern. Und es entsteht dann eben auch Anfang der 1970er Jahre dieses Denkmal, was einen etwas ratlos zurücklässt, dieser sowjetischen monumentalen Formsprache, die nicht recht zu passen scheint zu dem, was dort passiert ist. Zugleich, und das ist auch wiederum ganz typisch, wird die Inschrift, die allerdings erst später hinzukommt, aber es gibt andere Beispiele, etwa in Kharkiv, wo diese Inschriften schon vorher zu finden sind, für die sowjetischen Bürger, die hier erschossen wurden. Und diese Formel des friedlichen sowjetischen Bürgers, so, die ist ganz typisch. Also wenn Sie unterwegs sind, zum Beispiel in der Ukraine, und so einen Gedenkstein finden, dann ist in der Regel davon auszugehen, dass hier ein Erschießungsort von der jüdischen Bevölkerung dieses Ortes war. Und im Falle von Babinyan ist auch ganz interessant, dass diese Inschrift ukrainisch, russisch und jiddisch ist. Aber trotzdem wird eigentlich das Jüdische nicht explizit erwähnt. Und die offizielle Anerkennung des jüdischen Leids, also auch die staatliche Anerkennung, fällt zusammen eigentlich mit dem Ende der Sowjetunion. Es gibt ja auch die Unabhängigkeitserklärung im August 1991 von der Ukraine. Das ist eher Zufall, dass das zusammenfällt. Aber insgesamt kann man sagen, diese staatliche Anerkennung eben erst seit der Unabhängigkeit der Ukraine. Das sind dann in den 1990er Jahren Menschen, die zum Beispiel in der Ukraine, das könnte man auch über andere postsowjetische Staaten sagen, die beginnen wirklich auch diesen Holocaust zu erforschen. Ich habe hier das beeindruckende Beispiel von Boris Sabatko genommen, der selbst Holocaust-Überlebende ist und angefangen hat, über die Holocaust-Überlebenden zu schreiben, indem er erstmal einfach Zeugnisse gesammelt hat. Inzwischen lebt Boris Sabatko in Deutschland, in Stuttgart, also nicht weit von Ihnen. Er ist mal im März 2022 aus Kiew geflohen. Und ich habe ihn kennengelernt im letzten Jahr und sehr beeindruckt, das sehen Sie ja auch in diesem Foto, war ich davon, dass er immer wieder seine Bücher hochgehalten hat und immer wieder gesagt hat, und es wurde übersetzt und dann ist noch eine Auflage erschienen und dann wurde es noch in diese Sprache übersetzt. Also das Sprechen darüber, dass es die Leute interessiert hat, was mit den Menschen geschehen ist während des Holocaust, das war ihm sehr wichtig. Und seine eigene Biografie hat er erst auf Nachfrage erzählt. Und Sie haben auch hier zwei Beispiele von seinen Büchern, die auch ins Deutsche übersetzt wurden. Das Ganze hat natürlich eine Vorgeschichte, nämlich ein allmähliches Ende der Tabus in den 1980er Jahren in der sogenannten Perestroika oder Perebudowa im Ukrainischen, wo überhaupt marginalisierte Themen mehr diskutiert werden, eben auch Holocaust, die stalinistischen Verbrechen, auch aber der Hitler-Stalin-Pakt. Und 1989 wird schließlich die Gründung wird Memorial gegründet, eine Menschenrechtsorganisation, die aber vor allem die Verbrechen des Stalinismus versucht aufzuarbeiten oder auch, das auch wirklich getan hat. In der Ukraine kommt noch hinzu, und das wird dann für den Holocaust-Erinnerung nachher wichtig, dass auch der Holodomor erstmals, und das ist ein Unterschied auch zu den deutschen Verbrechen, während über die Leningrader Blockade und die Opfererfahrungen zum Beispiel in Sowjetrussland schon früher gesprochen werden konnte, zu Khrushchevs, ab dem Tauwetter im Grunde genommen, ist der sogenannte Holodomor, also diese staatlich organisierte Hungersnot, in besonderem Maße eben auch in der Sowjetukraine stattfand, wirklich komplett tabuisiert worden bis in die 1980er Jahre. Es war nämlich eben ein sowjetisches Verbrechen, aber auch in der Sowjetunion, beziehungsweise auch in Moskau, haben haben wir hier teilweise einen Wechsel in der Geschichtspolitik, etwa in dem Gorbatschow auch die sowjetische Verantwortung für die Massenmorde an den polnischen Offizieren in Katyn anerkennt. Es war die Lüge, die aufrechterhalten wurde in der Sowjetunion, dass es die Deutschen gewesen seien. Gleichzeitig, und das zeige ich jetzt am Beispiel der Ukraine, oder es ist auch etwas, was spezifisch ist durchaus für die Ukraine, tauchen mit den Erinnerungen natürlich auch Erinnerungskonflikte, die vorher verdeckt waren, wieder offen zutage. Ein Beispiel dafür ist, dass auch gerade in der Westukraine, die ja eben erst mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in die Sowjetunion integriert wurde, sie gehörte ja bis 1939 zur Zweiten Polnischen Republik, eben auch wieder an ukrainische Nationalisten in positiver Form erinnert wird und sich das auch niederschlägt in Statuen. Sie haben hier den inzwischen auch in Deutschland bekannteren Stepan Bandera in Lviv, ein monumentales Denkmal, aber man würde viele andere Beispiele finden in der Westukraine. Da spielt eine Rolle natürlich, dass man sich auf die antisowjetischen Traditionen beruft. In der Westukraine endet der Zweite Weltkrieg in dem Sinne auch nicht 1945, sondern er geht weiter, weil die sogenannte ukrainische Aufstandsarmee gegen den sowjetischen NKWD kämpft. In diesen natürlich hochproblematischen Erinnerungen, weil eine Figur wie Stepan Bandera eben auch für die Zusammenarbeit mit den Deutschen und der Mittäterschaft im Holocaust steht, sondern weil der militärische Arm der Organisation ukrainischer Nationalisten auch für die Massaker in Wolhynien verantwortlich ist, als die polnische Zivilbevölkerung massenhaft ermordet wird. Und das heißt, es ist sowohl für Israel, überhaupt für die jüdische Erinnerung, aber auch für jüdische Ukrainer wirklich ein Schlag ins Gesicht, dass solche Statuen dort stehen. Gleichzeitig ist es auch verkürzt zu sagen, die gesamte Westukraine ist ein Hort von antisemitischen Nationalisten, nein, so ist es nicht. Vielmehr wird eben gerade diese antisowjetische Tradition vor allem erinnert. Die Mittäterschaft, für die Bandera auch aber steht und auch für die Verbrechen, die er symbolisiert, er war zwar selber persönlich nicht daran beteiligt, weil er eben inhaftiert war, wird verdrängt, teilweise auch marginalisiert oder teilweise eben auch, ist sie auch nicht bekannt. Also es ist auch ein Bildungsproblem. Und auch Leute, die nie auf die Idee kommen würden, eine nationalistische Partei zu wählen, haben teilweise positive Dinge über Stepan Bandera zu sagen. Gleichzeitig geht es aber auch andere Beispiele, ein Widerspruch im gewissen Sinne, dass eben auch immer mehr zumindest Erinnerungsorte für die jüdischen Opfer entstehen. Also zum Beispiel in Lviv, diese Erinnerungslandschaft, die 2016 eröffnet wurde, die versucht auch diese jüdische Geschichte, auch das Leiden der jüdischen Bevölkerung während des Krieges sichtbar zu machen. Es ist sehr zentral gelegen in der Nähe der ehemaligen Hauptsynagoge, die zerstört wurde. Gleichzeitig wird aber die Mittäterschaft ausgespart, ausgeklammert. Sie werden da keinen Hinweis finden, dass ukrainische Bevölkerungsteile 1941 beim Pogrom mitgemacht haben. Und das ist ganz oft so. Also dass der Holocaust sozusagen, was ja natürlich auch stimmt, es war ein deutsches Verbrechen und man muss einen Unterschied machen. Das war auch in dem Interview von Thilo Jung mit André Melnik, ist das auch gründlich schiefgelaufen. Die Haupttäter war natürlich die SS und teilweise die Wehrmacht. Aber ukrainische Hilfspolizisten haben eben die Menschen zu ihrem Erschießungsort gebracht, haben die Menschen verraten. Und diese Rolle, diese Mitarbeit wird sehr stark tabuisiert, weil es eben auch nicht hereinpasst in diese gerade in der Westukraine präsente Erfahrung, man sei Opfer zweier Diktaturen gewesen. In Russland haben sie auch eine Öffnung. Diese starken Konflikte, die sie im Falle der Ukraine haben, durch diese sehr starken unterschiedlichen Erinnerungstraditionen, haben sie nicht in dem Maße. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass diese sowjetischen Narrative sehr stark herausgefordert werden, etwa durch die Dokumentation stalinistischer Terroropfer, wobei man auch sagen muss, dass Memorial jetzt nie zu einer gesellschaftlichen Massenbewegung geworden ist. Also das kann man auch nicht sagen. Sie haben unglaublich wichtige Arbeit geleistet, aber eine wirkliche Abkehr, eine wirkliche große gesellschaftliche Debatte über die Verbrechen des Stalinismus ist eigentlich ausgeblieben. Man muss natürlich bei all diesen Diskussionen dazu sagen, dass die 1990er Jahre sowohl in der Ukraine als auch in Russland einfach die Jahre waren, da war man beschäftigt mit dem Überleben. Ja, also das waren die Jahre des Chaos und des Verlustes. Aber auch in Russland haben wir natürlich eine Erinnerung von unten sozusagen. Ja, also das, ein Beispiel dafür ist das unsterbliche Regiment. Hier haben wir ein Bild von 2013, wo also die Familien wirklich erinnern an die Menschen, die sie verloren haben im Zweiten Weltkrieg. Aber gleichzeitig ist dieses Regiment ein Beispiel dafür, wie der Staat immer mehr auch gesellschaftliche Erinnerungspraktiken praktisch usurpiert und monopolisiert und für sich beansprucht und eigentlich eine wirklich offene gesellschaftliche, pluralistische Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, gerade ab der Machtübernahme Putins, nicht mehr zulässt. Jetzt springe ich nochmal in die Ukraine. Zu Putin komme ich gleich nochmal zurück. Also eine richtig dezidierte, sozusagen programmatische Erinnerungspolitik, würde ich sagen, haben wir eigentlich erst unter Viktor Juschtschenko. Also davor war das nicht unbedingt etwas, worum sich die Präsidenten so wahnsinnig gekümmert haben. Und bei ihm ist diese sehr widersprüchliche Politik. Also einerseits erklärte er Stepan Bandera sozusagen als Symbol für den ukrainischen Widerstand gegen die Sowjetunion zum Held der Ukraine, was natürlich in Polen und in Israel auf Entsetzen stieß. Und gleichzeitig, und da muss man sagen, er hatte damit auch Erfolg, hat er gerade versucht, den Holodomor als den zentralen Erinnerungsort in der ukrainischen Gesellschaft zu verankern. Da sieht man auch einen wichtigen Unterschied zwischen Holodomor und Holocaust. Die Erinnerung an den Holocaust, da betont zwar auch Juschtschenko, dass das wichtig ist, er erkennt dieses spezielle Leiden an. Es gibt viele private Museen inzwischen, die eben an den Holocaust erinnern, aber es wird nie zum staatlichen Projekt, anders als der Holodomor. Boris Sabatko sagte zu mir, ja, es tut ihm sehr weh, dass es gerade in der Ukraine, einer der Hauptschauplätze des Holocaust, kein staatliches Holocaust-Museum gibt. Er habe in den 90er Jahren immer das Gefühl gehabt, dass man gesagt hat, ja, das ist eure Tragödie, wir müssen uns um unsere eigene Tragödie, um den Holodomor kümmern. Hier sehen Sie eben das Bild von dem Holodomor-Museum, dem sogenannten Holodomor-Genozids in Kiew, das auch ganz bewusst ganz in der Nähe der großen sowjetischen Statue der Mutterheimat steht und auch hier in Konkurrenz tritt zu sowjetischen Traditionen der Erinnerung. Was kann man jetzt noch in den verbleibenden 7 Minuten, ich hoffe, das geht noch, zu Wladimir Putin sagen? Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen hypothetisch formuliert, weil ich denke, viele Dinge werden wir auch erst wissen in ein paar Jahrzehnten, wenn dann hoffentlich wieder die russischen Archive offen sind und die kommenden Generationen das alles aufarbeiten können. Aber ich würde sagen, dass Wladimir Putin am Anfang noch ein recht pragmatisches Verhältnis zur Geschichte hat. Ein Beispiel wäre, wobei muss man auch sagen, 2009 fällt mir jetzt ein, bei einer Feier an den Beginn des Zweiten Weltkriegs in Danzig an der Westerplatte hat er auch schon sich, sage ich mal, schwer damit getan, den Hitler-Stalin-Pakt wirklich eindeutig zu verurteilen. Aber es gibt durchaus Beispiele, wo er Geschichte strategisch einsetzt. Hier sehen Sie ihn mit dem damaligen Ministerpräsident Donald Tusk 2010 an der Stelle, wo dieses Flugzeug unweit der Stadt Smolensk abgestürzt ist, als sie auf dem Weg waren zu einer Erinnerungsfeier für Katyn. Diese ungelenke versuchte Umarmung und auch gleichzeitig dann die Entscheidung, wenige Tage später den Film Katyn von Andrzej Wajda zum ersten Mal im russischen Staatsfernsehen zu tragen. Aber gleichzeitig wäre ich jetzt vorsichtig, dass sozusagen die von mir auch oft kritisierte These als Argument für die von mir oft kritisierte These zu gebrauchen, dass er eigentlich so ein ganz anständiger Kerl war und sozusagen nur verschreckt wurde vom bösen Westen. Es ist jemand, der sehr geschickt und sehr pragmatisch auch Geschichte strategisch einsetzt. Das können Sie schon in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag 2001 sehen, wo er eben ja die gemeinsame Kultur, unser gemeinsames Gut, sagt er da, und hat die Völker verbunden und beansprucht auch, wie sagt er hier, die deutsche Kultur sozusagen als Teil auch der russischen Kultur. Und diese Ereignisse sind wichtig, Zitat, um zu begreifen, was bei uns vor sich gegangen ist und was man von Russland in der Zukunft erwarten kann. Die Antwort ist eigentlich einfach. Unter der Wirkung der Entwicklungsgesetze der Informationsgesellschaft konnte die totale stalinistische Ideologie den Ideen der Demokratie und der Freiheit nicht mehr gerecht werden. Und das sagt er 2001 im Bundestag. Sie erinnern sich, dass die Abgeordneten zum Großteil begeistert aufspringen. Er hält das Ganze auch noch auf Deutsch. Aber er macht das zu einem Zeitpunkt, wo der zweite Tschetschenienkrieg bereits ins zweite Jahr geht. Vorwand für diesen Krieg gegen Tschetschenien waren Attentate auf Moskauer Hochhäuser, bei denen mehrere hundert Menschen gestorben sind, die dann tschetschenischen Terroristen in die Schuhe geschoben wurde. Tatsächlich spricht sehr, sehr viel dafür, dass es vom FSB, dem Putin wenige Monate vorher vorgestanden hatte, organisiert worden ist. Vielmehr kann man unter Putin dann immer mehr ein Revival sowjetischer Narrative sehen, wieder diese starke Betonung von Heldentum, von Sieg. Ein ganz klarer Ausdruck davon sind die zwar schon unter Jelzin stattfindenden, aber unter Putin würde ich sagen immer wichtiger werdenden Siegesparaden am 9. Mai. Gleichzeitig würde ich auch sagen, dass man eine geschichtspolitische Radikalisierung bei ihm feststellen kann, so wie man überhaupt eine Radikalisierung feststellen kann. Da gibt es verschiedene Ursachen. Einmal sein Trauma der Orangen Revolution von 2004, wo eben genau das passiert, was er eigentlich in Russland fürchtet, nämlich erfolgreiche Massenproteste gegen manipulierte Wahlen, dann die Proteste im eigenen Land. Und da kann man eigentlich immer mehr sehen, wie Geschichte als Instrument der innenpolitischen Mobilisierung und auch der Herrschaftssicherung eingesetzt wird. Und ganz stark sieht man das natürlich seit dem Maidan, wo dieser Begriff der Faschisten als Kampfbegriff eingesetzt wird, eigentlich völlig losgelöst ist inzwischen von der sowjetischen Tradition, sondern einfach nur noch den Feind beschreibt, die Dämonisierung beschreibt. Und besonders seitdem und besonders seit dem Angriff von Russland 2014 auf die Ukraine kann man auch eine zunehmende Konkurrenz zwischen der Ukraine und Russland sowohl um die sowjetischen Opfer als auch um die sowjetischen Helden des Krieges beobachten, wobei ich ganz klar sagen muss, es ist sehr schwierig ist und ich es für sehr problematisch halte, diese 27 Millionen sowjetischen Opfer im Nachhinein national zu kategorisieren, weil es gab viele Menschen, vielleicht diese Menschen in den Dörfern in Belarus, die sich vor allem mit ihrem Dorf identifiziert haben. Wenn man die Selbstzeugnisse liest von anderen Menschen in Kiew, dann haben sie sich als Juden gefühlt, aber auch irgendwie waren der ukrainischen Kultur zugetan. Also all diese Identitäten mussten sich ja nicht ausschließen. Es ist natürlich verständlich, dass die Ukraine besonders jetzt immer wieder betont, die Sowjetunion war nicht Russland. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir uns das klar machen, dass die Menschen da in der Ukraine haben alle Biografien, die auch mit unserem, sage ich, mit dem deutschen Vernichtungskrieg in Osteuropa zu tun haben. Aber von solchen Aufrechnungen so und so viele Millionen dort oder beziehungsweise, dass man sollte dann nicht annehmen, dass das die tatsächliche nationale Identität entspricht. Wollte man das machen, müsste man eigentlich für jedes einzelne der 27 Millionen Opfer herausfinden, wie sie sich selbst definiert haben, was natürlich quellentechnisch überhaupt nicht möglich ist. Diese geschichtspolitische Radikalisierung zeigt sich natürlich dann auch in dem Verbot von Memorial im Dezember 2021, wohl nicht zufällig, kurz vor der Totalinvasion. Zunehmend schon davor inszeniert sich Putin als Chefhistoriker, verteidigt den Hitler-Stalin-Pakt auch in internationalen Publikationen als Defensivmaßnahme, unterstellt Polen eine Mitschuld am Zweiten Weltkrieg. Also es wird wirklich sehr, sehr abenteuerlich. Und ganz krass haben wir es natürlich dann auch in einzelnen Fällen, was wir sehen. Also der bekannteste Fall ist Juri Alexejewitsch Dmitriev, der ein Menschenrechtler ist und eben auch stalinistische Massenverbrechen in Karelien untersucht hat und eigentlich seit 2016 vom Staat verfolgt wird. Und auch hier sehen wir unmittelbar vor dem russischen Totalangriff nochmal eine Erhöhung des Strafmaßes, das 2020 auf 13 Jahre festgelegt wurde, auf 15 Jahre. Also das heißt, es gibt auch ganz gezielte Verfolgungen von Historikern. Die Geschichte als Legitimation des russischen Totalinvasion, ich glaube, da muss ich jetzt vielleicht nicht mehr so viel in dieser Runde zu sagen, aber auch hier wird ja der Begriff der Nazis, der Neonazis wirklich pervertiert. Also eine demokratisch gewählte, ganz sicher nicht neonazistische Regierung, ein Land, in dem die radikalen Nationalisten bei Wahlen sehr, sehr schlecht abschneiden, schlechter übrigens als in Deutschland, des Nazismus zu beschuldigen, gar von einer Genozid zu sprechen, natürlich ganz perfide genau der Begriff, wie Ukrainer und Ukrainerinnen den Holodomor erinnern. Das ist eine Perversion des antifaschistischen Erbes der Sowjetunion. Ich muss jetzt noch ganz kurz doch den Kontrast deutlich machen zur Ukraine. Da haben wir natürlich auch problematische Dinge. Also ich habe schon angesprochen, die Verehrung nationalistischer Figuren, die für die symbolisch stehen für die Zusammenarbeit von ukrainischen Nationalisten mit den Deutschen für ukrainische Mittäterschaft im Holocaust. Gleichzeitig ist der entscheidende Unterschied, dass in der Ukraine debattiert und gestritten wird. Zwar verabschiedete Petro Poroschenko, also beziehungsweise das Parlament während seiner Präsidentschaft, die sogenannten Dekommunisierungsgesetze, die sicher problematisch sind, weil sie eben auch versuchten vorzuschreiben, eigentlich wie Historiker Geschichte zu schreiben haben. Und zum Beispiel war eine der Vorgaben, man dürfe den Beitrag der UN und der UPA zur ukrainischen Unabhängigkeit nicht leugnen. Dann war es aber auch der Versuch, mit dieser ambivalenten Erfahrung des Kriegs in der Ukraine irgendwie umzugehen. Es wurden sowjetische Symbole verboten, aber nicht bei Mahnmälern, bei Denkmälern für den Zweiten Weltkrieg. Es wurde die Wichtigkeit des ewigen Gedenkens an den Sieg der Sowjetunion über Deutschland und den ukrainischen Beitrag gesprochen. Also im Grunde genommen war das der Versuch, Dinge, die sehr schwer in Einklang zu bringen sind, miteinander in Einklang zu bringen. Es hat sich auch niedergeschlagen in einer Änderung etwa des Zentralen Museums in Kiew, das bis dahin eben dem großen Vaterländischen Krieg von 1941 bis 1945 gewidmet war. Es ist jetzt dem Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945 gewidmet. Ich fürchte, auf das Beispiel Babinyar kann ich jetzt nicht mehr eingehen, zumindest nicht wirklich intensiv. Nur so viel ist es bis heute, steht dort kein staatliches Museum. Es gibt viele private Initiativen, aber weil eben Babinyar ein Ort ist, wo nicht nur jüdische Opfer ermordet wurden, sondern auch ukrainische Nationalisten, auch sowjetische Kriegsgefangene, auch Roma und Romja. Sie sehen hier allein 4 Denkmäler von über 30, ist es eben ein Ort, wo sich die geschichtspolitischen Kontroversen der Ukraine wirklich wie unter einem Brennglas beobachten lassen können. Weil ja, hier wurden ukrainische Nationalisten ermordet, das ist richtig. Hier steht hier auch ein Kreuz für sie, aber einige von ihnen haben sich eben antisemitisch geäußert, sind auch Symbol für diese Zusammenarbeit der UN mit den Deutschen, sodass es sehr schwierig ist, allen Opfern gerecht zu werden und natürlich auch mit der zunehmenden antisowjetischen Stoßrichtung der Erinnerungspolitik, der jüdischen Erinnerung gerecht zu werden. Weil ja, die sowjetische Einnahme der Westukraine war der Beginn einer neuen Besetzung, genauso wie war es in Polen, genauso war es im Baltikum. Aber der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Besatzungsregimen war, dass nur das deutsche Regime eine genozidale Politik gegenüber den jüdischen Menschen betrieben hat. Auschwitz wurde von der Roten Armee befreit. Für die jüdische Erinnerung ist der Einmarsch der Roten Armee eine Befreiung und nicht der Beginn einer zweiten Besatzung. Das in Einklang zu bringen, ist natürlich sehr schwer. Natürlich spielt auch Geschichte für die ukrainische Seite im Krieg eine große Rolle. Volodymyr Zelensky macht das auch unglaublich geschickt. Also je nachdem, in welchem Parlament er spricht, bedient er sozusagen das Geschichtsbild, was auch in diesen Ländern ankommt. Das ist wirklich, eigentlich ist man in der Rolle der Historiker, soll man immer so von außen und analysieren. Ich muss schon sagen, er macht das geschickt, also wie er das im britischen Parlament gemacht hat, an britische Erinnerungstraditionen anzuknüpfen, das war sehr geschickt. Gleichzeitig war es sehr spannend zu sehen, wie er auf diesen 8. und 9. Mai reagiert, weil das ja schon allein diese Frage, 8. Mai sozusagen eher die westeuropäische Erinnerung, 9. Mai die sowjetische Erinnerung. Und er hat einfach beides gemacht. Er hat sowohl am 8. und am 9. Mai erinnert. Und wenn Sie diese Reden vergleichen mit der Rede von Wladimir Putin in Moskau am 9. Mai, wo es wieder nur diese sowjetischen Narrative gab, Heldentum, Widerstand, Kampf gegen den Faschismus, ein inzwischen völlig entleerter Kampfbegriff, hat Zelensky eben auch und auch in der Bildsprache deutlich gemacht, Krieg bedeutet auch Leiden, Krieg bedeutet Trauma, Krieg bedeutet Tod und Verlust. Gleichzeitig hat er am 9. Mai aber immer wieder betont, wir werden genauso wie unsere Vorfahren damals siegen. Er hat es nicht, so wie Russland das zunehmend macht, als ukrainischen Sieg monopolisiert. Er hat gesagt, wir haben das gemeinsam mit den anderen europäischen Völkern geschafft, aber er hat sich in gewisser Weise diesen sowjetischen Sieg über den Faschismus nicht nehmen lassen.
Sagt Franziska Davis in ihrem Vortrag Deutungskämpfe, Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg in der Ukraine und Russland. Sie hat ihn am 25. Januar 2023 an der Universität Tübingen gehalten, auf Einladung des Sonderforschungsbereichs Bedrohte Ordnungen. Wenn ihr Lust habt auf mehr wissenschaftliche Vorträge quer durch die Wissensgebiete oder aber Lust auf noch mehr Vorträge zur Geschichte oder zur Ukraine, sehr gern, da kann ich zufälligerweise weiterhelfen, findet ihr alles auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal oder in der DLF-Audiothek oder auf der Plattform eures geringsten Misstrauens. Für heute wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Katja Weber. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.